Dienstag, 20.10.2020. So ist das Datum heute. Guten Tag in die Runde zur Abteilung Basketball.
Guten Tag.
Mein Name ist Michael Körner. Ich bin ein Sportreporter. An meiner Seite ist Xandi Dächernd. Er ist so etwas wie das Multifunktionstool von Magenta Sport. Also der Vlado Lucic von Magenta Sport. So habe ich mir das vorgestellt.
Wow, ja? Das ist, ich fühle mich ehrenvoll, vor allem nach seinem Career High.
Ja, das war eine super Woche.
In der Euroleague, ja.
Kommen wir gleich noch auf zu sprechen, auf das, was da passiert ist. Erst
wow,
einmal,
wie schnell wir beim Thema Basketball
ja,
waren, kurz.
Ja, ha, krass. Ja. Das, ich wusste, dass du das sofort anmerkst, wenn ich gar keine Ausflüchte oder irgendwelche Abschweifungen habe.
Naja, das, aber, ich habe ja hingeleitet, aber es passt schon.
Du wirst nicht glauben, wie ich mich vorbereitet habe heute. Das glaubst du nicht.
Schon wieder?
Du glaubst nicht, womit, was ich getan habe. Das würdest du nicht erraten, selbst wenn du 11-mal rätst.
du hast auf easycredit-bbl.de
Du kommst nicht drauf. Du kommst
Boxscores nicht drauf. Gelesen. Ich komme nicht drauf.
Nein. Ich habe Abdi-Mails gelesen.
Okay, da wäre ich niemals drauf gekommen.
Von Abteilung Basketball at gmail.com, also dort, wo
hast
alle.
Hast du das Passwort gespeichert?
Ich habe mein Postfachproblem gelöst.
Alter, das ist ja Wahnsinn.
Und ich habe mich, hab mich da durchgewühlt. Und ich möchte mir etwas zu Herzen nehmen heute, was ein Abdi geschrieben hat. Er hat es auch ganz lieb geschrieben, ich soll es nicht persönlich nehmen, aber er sagt, ich quatsche zu viel und du zu wenig und oh, ich würde dir auch dauernd ins Wort fallen.
Ja gut, du musst viel quatschen, weil das ist ja dein Job.
Naja, also deiner ja auch in einem Podcast. Deswegen dachte ich mir, vielleicht drehen wir das heute mal um.
Ich also, bin halt dein Betreuer so ein bisschen auch.
Ja, aber vielleicht machen wir das einfach mal so, dass ich wirklich weniger quatsche. Und also ich möchte ja nicht, dass ich dass die Abdis das Gefühl bekommen, ich quatsch dir rein und du kannst dich nicht ausleben. Deswegen Feuer frei.
Du, nee, also du musst ja auch mich fragen, wie es mir dabei geht.
Ja, also wenn du das möchtest oder beziehungsweise wenn du auch das Gefühl hast wie Claudio, der das geschrieben hat. Shoutout an Claudio, danke für die Anregung.
Shoutout nämlich. Ja. Das wird immer besser.
Podcast-Speech hier.
Ja, Leadspeak.
Leadspeak. Mhm. Also wenn du auch das Gefühl hast, so wie Claudio, dann quatsch mir rein und mach du.
Nee, du, für mich ist das super. Ich arbeite ja auch immer parallel ein bisschen dazu zur Aufnahme.
Ist das dein Ernst? Ist das jetzt dein freaking Ernst, dass du nebenher arbeitest?
Hast du das noch nie mitbekommen?
Ja, ich denke, ich merke, dass du tippst und aber ich vermute, dass du, ich hatte immer gehofft, sagen wir es mal so, dass du nebenher recherchierst.
Ja, auch das, also es ist eine Mischform. Jetzt gerade musste ich nachschauen, wie dieser neue Bayreuther Spieler namens Olisevicius nochmal heißt.
Ja.
Ja.
Oswaldas Olisevicius.
Ja. Mhm. Oswaldas, genau.
Oswaldas, genau. Der wird hundertprozentigen Spitznamen haben, also die werden nicht Oswaldas rufen, glaube ich. Aber die haben auch einen anderen Spieler, der heißt Derek Pardon.
Mhm. Und also Pardon my French, das kannst du so, ja.
Und weißt du, woran mich das immer erinnert?
I beg your pardon.
Wow.
I never promised you a rose garden.
Damit. Ich kann das Wort Pardon nicht hören, ohne an dieses Lied zu denken. Und das ist ja auch noch in der Starting Five und spielt da dauernd. Und ja, das ist mein persönliches Schicksal, dass ich immer nur an Lynn Anderson denken muss.
Anderson?
Lynn Anderson, ja. Gott habe sie selig.
Okay.
Ja.
Das, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also du bist ja wirklich so multimedial, wirklich jetzt schon am Start.
Vor allem
du
musst
dich selber um einen Spieler.
Die Abdis sind verwirrt, weil du bist ja Launchpad Xandi und bist ja eigentlich
Launchpad Körny am Start.
Ja, und jetzt bist du der Verwirrte wahrscheinlich in dem Moment, weil ich hier nämlich einfach so.
Die Abdis können jetzt leider nicht sehen, wie du gerade gebounced hast. Also wie, als ob da jetzt ein fetter Beat gekommen wäre.
Ich liebe dieses Lied auch, muss ich dazu sagen. Ich bin tatsächlich da auch Fan.
Du bist tatsächlich Fan, warte mal kurz.
Kona 3.
Jesus, das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Modern, aber irgendwie,
Super spontan, komm, Körny, Top 3 Songs.
Holding Back the Years, Simply Red, Heart of Glass, Blondie, aber die neue Version von Miley Cyrus finde ich absolut überragend. Aha. Und dann, ich bin natürlich ein Kind der 80er und bin da so leicht, leicht stehen geblieben. Deswegen Marillion Kaylee, kann ich immer wieder hören. Aber Holding Back the Years von Simply Red ist die Eins für immer. Frag mal Steffi Graf, die hat das auch gesagt. Ja, wirklich. Steffi Graf ist ein riesen Simply Red-Fan.
Okay, wieder was gelernt. Also ja. Jetzt geht es in den Bereich, der, also Lynn Anderson doch nicht Top 3, obwohl es gerade so...
Ja, es rutscht ganz stark nach vorne. Wahrscheinlich nach der heutigen Folge wird es, Simply Red wird es nicht dran kommen. Mhm. Aber das sind so diese, das ist einfach, wenn man in irgendeiner Zeit groß, auch die, ich höre natürlich fast nur noch neue Sachen, ich höre ja gar nicht den ganzen 80er-Schmarrn, aber wenn du die Top 3 nennst, dann geht man einfach dahin zurück, wo man hergekommen ist. Denke ich.
Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich jetzt was sage, weil du, also... Ich kenne zumindest Simply Red von deinen Sachen.
Du kennst ja Blondie, Heart of Glass.
Blondie kenne ich auch, ja.
Okay. Mhm. Und die neue Version von Miley Cyrus.
Ah, stark.
Ja. Also ich bin ja auch Miley Cyrus-Fan. Okay, ja. Wir reden über Basketball. Du hast diesmal abgelenkt vom Thema. Du bist hier reingestiegen mit Musik.
Diese Mentalität ist Loser-Mentalität.
Ganz kurzer Schwenk. Ich weiß nicht, ob wir es direkt einmal anfassen sollen, das Thema Alba Berlin, weil wir müssen es anfassen, aber wir können es auch relativ zügig beenden, weil an diesem Dienstag, 20.10.2020, um übrigens jetzt gerade 10.21 Uhr, kein Witz.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ist der Stand der Dinge so, dass wir das innerhalb von 60 Sekunden auch beenden können? Es gibt Covid-Fälle bei Alba Berlin, aber was jetzt genau in Zukunft passieren wird mit Berlin, wann die spielen, ob die in Quarantäne gehen, wie, was, wieso Pokal, wie, was, wieso Euroleague, das ist zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht klar. Können wir das so festhalten?
Ja, können wir so festhalten. Also du hast im Plural gesprochen.
Ich habe dich mit gefragt, vielleicht weißt du mehr, was du den Abdis sagen kannst. Ich weiß nichts, außer das, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Ja, okay. Nee, wir müssen der Dinge harren.
Genau.
Und ja, es trifft ein Euroleague-Team. Das ist natürlich mega schade erneut, weil die Euroleague-Saison schon auch trotz dieser komischen Situation Spaß macht bisher, weil es gab zwei grandiose Siege am Freitag, die ich mit dem Attribut historisch versehen habe, auf unserem gemeinsam geteilten, gescherten Twitter-Account.
Korrekt.
Wie heißt der Handle, Körni?
Wie Abteilung Basketball? Du meinst, Abteilung Basketball heißt unser Twitter-Account.
Abteilung BB, wie Körni gesagt hat, genau.
Abteilung BB.
Ja, da habe ich getwittert historisch, weil ich finde, nichts anderes war es, weil wenn ein Berliner Team nach über 20 Jahren in Moskau gewinnt, bei ZSKA Moskau, einem absoluten Spitzenteam der Euroleague, Champion der letzten Jahre auch gewesen, super Leistung da gebracht, mega gute Defense gespielt, dann gewinnen die Bayern danach, nach wie viel Rückstand? 21?
22, ja.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Und kommen da einfach zurück gegen Fenerbahce, die jetzt auch nicht irgendjemand sind.
Ja, aber kann man das schon, sind auch
nicht war das so historisch, Körni?
Das war historisch. Also man muss mit dem Begriff immer sehr, sehr vorsichtig sein. Historisch, ne, das sollte man nicht inflationär verwenden.
Eben. Und aber, ich glaube ja, ich tue das nicht.
Nee, und es war, ich meine, Berlin hat noch nie in Moskau gewonnen.
Damals war es noch was? ULEV Cup?
Nee, ja, irgend so ein Europe Cup damals in den 90ern oder sowas. Da hieß das ja jedes Jahr anders. Und die Münchner noch parallel dazu. Es war ein super Abend. Also ich habe ein Spiel ja selber kommentiert, das der Berliner. Und dann das letzte Viertel mir noch auch angeschaut, direkt live, was die Bayern gemacht haben. Große Geschichte. Ja, wir müssen sehen, wie es weitergeht. Die Euroleague hat ja beschlossen, dass Spiele, die aufgrund dieser Covid-Umstände verlegt werden müssen, eben nicht.
Letzter Sieg bei ZSKA Moskau am 13.01.2000 in der FIBA Europa Liga. Mhm. Also das war der Sieg zuvor. Deswegen.
Ja. Okay. Also, dass Spiele nachgeholt werden, wenn eben eine Mannschaft aufgrund von Covid-Infektionen nicht vollständig antreten kann. Also wenn sie bis 8 Spieler aufbieten können, dann sollen sie spielen. Wenn aufgrund der Covid-Infektion das nicht möglich ist, dann wird dieses Spiel kann es bis zu dreimal verlegt werden. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen, aber das haben sie sich vorgenommen. Was jetzt mit der BBL ist und den jetzt natürlich dem ausgefallenen Pokalspiel gegen Braunschweig und den noch zwei ausstehenden Pokalspielen am kommenden Wochenende, das entzieht sich momentan noch unserer Kenntnis. Aber das wird im Laufe der Woche, ich vermute sogar noch im Laufe des Mittwochs, vermute ich mal, beschlossen werden. Es gab ja die Ansage, dass man auch da nachholen will, wenn etwas passieren sollte. Bleibt
ich weiß nur wann, wenn es halt ein Euroleague-Team trifft, ist es halt relativ schwierig.
Genau, also vor allen Dingen, wenn das Team in Quarantäne muss und nicht nur die infizierten Spieler einfach in Quarantäne gehen müssen und die anderen dürfen spielen. Schwierige Spiel Sache
von Alba wird uns, wäre.
Ja, wird uns begleiten, dieses Thema. Da machen wir uns gar nicht.
Na klar.
Machen wir uns gar keinen vor. Das wird bis zum Ende der jeweiligen Spielzeiten immer wieder auftauchen. Und das ist die neue Wirklichkeit, wie es so schön heißt. So, zu den anderen Spielen aber am Wochenende.
Ja, was ist dir in Erinnerung geblieben? Ist irgendwas Ungewöhnliches passiert?
Also ich finde, es ist wahnsinnig viel Ungewöhnliches passiert. Also zum einen
kann man vielleicht sagen, dass der FC Bayern München Basketball
die Rechnung
präsentiert bekommen hat nach dem Euroleague Grind. Das war elegant, hä?
Ja, das war elegant, ja. Also das war Trinkieri. Das war Trinkieri, der schon vor dem Spiel im Interview gesagt hat, das ist hier nicht einfach nur der Nachtisch, so wie es Kommentator Benny Zander ihn gefragt hat, ist das jetzt einfach hier nur der Nachtisch? Nee, es ist, eventuell kriegen wir die Rechnung präsentiert für das, was wir in der Euroleague geleistet haben. Also da hat er eine böse
Vorahnung. Auf Trinkierisch klang das dann so.
Or dessert or die Rechnung. You know? It's how you look at the things.
Ja, ja. Böse Vorahnung hat er gehabt. Werden wir gleich mit Raul Korner besprechen, wie aus seiner Sicht diese größte Überraschung des ersten Pokalspieltages passieren konnte. Fangen wir am Samstag an. Ulm-Bamberg, muss ich ganz ehrlich sagen, die Ulmer habe ich eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt aufgrund der Tatsache, dass sie so eine starke Finalrunde damals in München gespielt haben im Juni. Aber irgendwie...
Ja, auch aufgrund des Eurocup. Also
ja. Also die haben schon Eurocup gespielt.
Im Wettbewerbsmodus genau. Sozusagen.
Ja. Aber 65 Punkte, das war nichts Überragendes. Bamberg, sehr solide. Also das ist ein neues, ein anderes Bamberg. Aber ein Bamberg, das durchaus, denke ich mal, seinen Spot haben wird in der Liga und auch im Pokal. Ich meine, das könnte ja auch eine Partie gewesen sein, die bereits über den Einzug ins Top 4 eventuell entscheidenden Charakter gehabt hat in der Gruppe.
Absolut. Aber es ist jetzt halt einfach das Bamberg des
Johannes Cornelius Maria Josef
Feuerkers.
Ja, aber
das ist seine Handschrift schon.
Ja, aber ausgeglichen. Also du hast vier Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Die Spielanteile sehr gleichmäßig, also sehr, sehr rund alles in irgendeiner Form. Und das hat schon nach was ausgesehen. Also das war schon dafür, dass die...
Starker Larsen.
Ja, dass die Vorbereitung ja gerade erst gewesen ist. Dann Göttingen-Frankfurt. Frankfurt sehe ich in diesem Jahr. Also wenn die weiter so spielen, da sehe ich die auf einem ganz schweren Weg. Ja, spinnst du. Das war natürlich sehr wenig. Gut, dann haben wir... Ich war noch beim Samstag. Ne? Bonn-Oldenburg vielleicht auch die zweitgrößte Überraschung nach dem... Bayreuth-Sieg gegen die Bayern. Denn es ist, Bonn, wissen wir, war letzte Saison eben tatsächlich mit das schlechteste Team der Liga und Oldenburg Kontinuität, also wieder mit Rashid Mahal-Basic, wieder mit Ricky Paulding, eine wirklich gute Vorbereitung gespielt, nichts auf die Reihe bekommen. Also Bonn, auch das wird ein Thema noch sein in dieser Sendung. Rund erneuert, komplett rund erneuert. Ja.
Herzlich willkommen zurück, Chris Babb, feuerfrei, sage ich da nur. Ja. Schmeißt einfach mal 9 Dreier rauf und dann was? 3 in den letzten 150 Sekunden oder so.
Also
trifft 3 dann.
Sehr, sehr mit spannend. Diesem
unnachahmlichen Wurfstil auch. Der Bruder von Nick Weiler Babb.
Genau, der Bruder von Nick Weiler Babb. Und Chris Babb, mittlerweile auch schon 30 Jahre alt, Chris Babb, hat zuletzt in Griechenland gespielt bei Prometheus, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, jetzt also wieder zurück in der BBL, früher mal in Ulm gespielt. Dann bei Vechta gegen Gießen, da hatten wir ja letzte Woche Thomas Pech, den Headcoach von Rasta Vechta. Der klang ja doch eher so, naja, wir haben noch nicht einmal zusammen trainiert und man weiß, ja, hat ein bisschen auf Understatement gemacht, aber 99 Punkte rausgeballert. bei Gießen weiß ich auch nicht genau, was man davon halten soll, das wird sich zeigen. Und MBC Crailsheim, MBC, das hatten wir irgendwann mal thematisiert, dass die relativ früh ihre Kaderplanung abgeschlossen haben, haben ja dann nochmal nachverpflichtet. Weil sich ihr Center verletzt hat. Boggy auch Starting Five gespielt, 4 Punkte gemacht, also der wird noch ein bisschen brauchen. Aber auch das scheint eine Mannschaft zu sein, die durchaus diese Saison ein bisschen stärker sein könnte als letztes Jahr. Dieser Chevron Coleman macht einen wirklich guten Eindruck. Neuer Trainer, muss man mal schauen. Und bei Crailsheim, Bell Haynes, okay, aber den Rest... Ja, muss man mal sich anschauen. Also es war ein erster Eindruck und ich fand es trotzdem ein bisschen überraschend, wie so einige Partien verlaufen sind. Auch Lubu hat sich lange schwer getan gegen Würzburg, obwohl die Würzburger, der Kader mir da eigentlich gar nicht, boah, das ist schon ganz schön jung alles, was sie da rumlaufen haben.
Spannend. Lang geführt.
Ja, lang geführt, aber Ludwigsburg am Ende ein bisschen mehr, also Schlussviertel 21-9, da geht den Würzburgern dann irgendwann die Puste aus. Ja, also der Modus, ich sag mal so, ich finde das gar nicht schlecht, dass man da so 3 Spiele garantiert hat. Nach wie vor nicht nachvollziehbar für mich ist, dass die Aufsteiger da keine Rolle spielen. Wir müssen jetzt aber zu unserem ersten Gesprächspartner kommen, richtig. Xandi, und ich habe ein Problem.
Was denn? Hast du keine Nummer?
Ich habe die Nummer nicht. Die hast du.
Also das?
Die musst du mir jetzt einmal schicken, weil wir müssen es ja über meinen...
Dann hast du sie nicht abgespeichert, weil du hast definitiv schon mal...
Ich habe sie nicht. Ich habe sie wirklich nicht.
Ja, weil du sie nicht abgespeichert hast.
Das ist korrekt, ich habe sie nicht abgespeichert. Aber.
Oh mein Gott. So, schicke ich sie dir wahrscheinlich zum dritten Mal.
Ich habe sie wirklich nicht. Das ist traurig. Aber gut.
Kannst du ja gleich erklären, warum es so lange gedauert hat.
Weil du erst wahrscheinlich meine. Ich stehe wahrscheinlich in deinem Alphabet unmittelbar.
Schon lang zugestellt.
Ja, ich bin schon am Wählen.
FaceTime, gell?
Ja, FaceTime, natürlich FaceTime. Aber FaceTime geht ja nur, wenn der andere auch ein Apple-Gerät hat, ne?
Naja, und das ist bisher immer der Fall gewesen.
Mike, grüß dich.
Ja, servus, Raul. Liebe Grüße nach Bayreuth. Du bist direkt auf unserem Mischpult drauf. Xandi hört dich auch schon. Das läuft ja alles wie...
Servus.
Das läuft alles hier wie euer erstes Pokalspiel. Einfach wie eine Eins. So, also unser erster Gast, Raul Korner. Im wievielten Jahr jetzt Headcoach in Bayreuth? Man kommt ja schon gar nicht mehr nach mit dem Zählen, so lange bist du schon da.
Ja, im fünften.
Im fünften Jahr? Das ist ja echt, boah, ich hätte jetzt 4 gesagt, aber 5, aber gut. Ein Muster an Beständigkeit. Ich hätte 6
gesagt, tatsächlich, aber gut, 5 sind es.
Zumindest auf der Coach-Position, ja.
Naja, sagen wir mal so, du musstest mal wieder ein Team aufbauen, um Basti Doret und Andi Seifert herum.
Ja, nichts ganz Ungewohntes. Stimmt.
Es scheint dir gut gelungen zu sein.
Ja, kann man so sagen. Ja.
Direkt die Bayern weggefiedelt im Pokal. Das große Thema war natürlich, wie konnte das passieren? Und am Ende sagen alle, die Energie. Jetzt sag uns doch mal, dass nicht nur die Energie eine Rolle gespielt hat, sondern auch taktische Finessen, spielerische Überlegenheit, Dominanz auf der Trainerposition. Also,
defensiv schon sehr weit. Ich finde, das war beeindruckend.
Also zunächst einmal danke für die Komplimente. Wenn man so ein Spiel gewinnen will, dann müssen mehrere Faktoren zusammenspielen. Also das Thema Energie war natürlich ein großes im Vorfeld. Wir haben gewusst, dass die Tatsache, dass München zweimal auswärts in der Euroleague ran musste, mit Sicherheit nicht unser Nachteil sein wird. Haben aber auch gewusst, dass es dann mit unseren Vorteilen wahrscheinlich schon wieder relativ eng wird. Also Faktor Energie war einer. Der zweite Faktor, und das war, glaube ich, auch ganz wichtig für uns, war vom Mindset her, dass wir in die Partie hineingehen. Und Frank Bartley hat es nach dem Interview gesagt, wir müssen in die Partie hineingehen mit dem Wissen, dass wir das schaffen können. Also das Motto war so, let it be a surprise for everybody else. Nicht für uns, weil es ja durchaus sein kann und man hat ja den Spielverlauf dann gesehen, dass man im Spiel ist und dass man auch führt und das muss man akzeptieren und darf auch nicht dann am Ende das weggeben, weil man sich denkt, naja, klar, dass wir verlieren. Also ich glaube auch das, dass dieser Mindset in dieses Spiel hineinzugehen ein ganz entscheidender und ganz wichtiger war. Und da muss man natürlich konstant auf hohem Niveau agieren. Also wir haben mit Sicherheit über 40 Minuten keine perfekte, also bei Weitem nicht, aber eine sehr reife Leistung gezeigt. Dass der Energielevel war, also das ist die Basis, das ist die Notwendigkeit. Ohne das brauchen wir über das Spiel gar nicht sprechen. Aber wir waren auch, was die Umsetzung unseres Gameplans anbelangt, sehr konstant, sehr reif. Und das war vielleicht das für mich jetzt Überraschendste und positiv Überraschendste. Nicht, dass wir das Spiel gewinnen konnten oder gewonnen haben, sondern dass wir in der Lage waren, über 40 Minuten eigentlich derart abgezockt schon zu agieren. Und das Mitte, Ende Oktober. Das war für mich so das sehr Positive aus diesem Spiel. Ja.
Wollen wir die Mannschaft so ein bisschen kennenlernen, soweit das möglich ist in dieser frühen Phase? Also Basti Doret und Andi Seifert brauchen wir nicht drüber reden. Das sind Aushängeschilder des Vereins und des deutschen Basketballs seit Jahren. Der Star, wenn man das so ein bisschen sagen darf, weil 20 Punkte in der zweiten Hälfte, Frank Bartley der Vierte, gefunden in der zweiten spanischen Liga. Und jetzt hau ich mal einen raus. Ich glaube, den hast du entdeckt über Eric Maika, euren Ex-Spieler, weil das ist nämlich der beste Kumpel von ihm.
Wow. Da muss ich dich enttäuschen. Das habe ich erst nachher erfahren, dass die wirklich so eng sind. Haben auch denselben Agenten, die beiden. Nein, also tatsächlich ist es schon so, und ich glaube, das hat man jetzt, dass die 5 Jahre angesprochen waren, in Bayreuth hat man gesehen, dass ich auf der Position 2 immer so ein bisschen einen Freigeist suche. Also ob das ein Trey Lewis, Gabe York, Cassius Robertson und zuletzt James Woodard, das sind ja alle Spieler, die einen Unterschied machen können. Und da ist jetzt Frank Bartley rein vom Optischen her vielleicht ein bisschen anders als seine Vorgänger, weil er bulliger ist, weil er kräftiger ist, physischer ist. Aber vom Grundgerüst oder von der Grundausrichtung schon ähnlich. Ist ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, der scoren kann und scoren möchte. Aber es doch auch innerhalb eines Teamkontexts, einer Teamphilosophie macht. Und das ist immer recht herausfordernd, einen Spieler zu finden, beziehungsweise ihn dann dorthin zu bringen, dass er einerseits kreativ ist und halt auch den Unterschied machen kann. Das geht dann meist einher mit etwas Wildsein und ihn dann andererseits in ein Teamkonzept hineinzubringen, ohne ihn zu viel zu limitieren. Mhm. Und ich glaube, dass Frank diese Spanne ganz gut hinkriegt. Hatte zu Beginn die ersten 1-2 Wochen hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob er diese Umstellung auf BBL-Fokus und Intensität und so weiter hinbekommt. Aber das war dann relativ schnell eigentlich da und ich glaube, dass da noch viel Potenzial in dem steckt.
Ja, Eric Maika und er haben 2 Jahre auf dem College zusammen gespielt, Brigham Young, und sind seitdem irgendwie Best Buddies. Auf der Position 3, Xandi will was sagen. Xandi,
du? Nee, alles gut. Alles gut. Also wir kommen jetzt wahrscheinlich zu dem Spieler, der natürlich auch extrem aufgefallen ist, Osvaldas Olisevicius mit 18 Punkten, der auch schon kurz mal in Deutschland vorbeigeschaut hat, aber jetzt in dem einen Spiel mehr Eindruck hinterlassen hat, gefühlt, als in ein paar Spielen für Würzburg, wenn ich das richtig in Würzburg war, oder?
Ja, war in Würzburg, war ein Kurzauftritt und musste dann Robin Benzing weichen. Also im Endeffekt hat er Würzburg damals dann einen kompletten Philosophiewechsel durchgeführt und Robin war auf derselben Position wie Osvaldas und daher hat man sich dann von ihm getrennt. Das war unsere letzte Verpflichtung und wahrscheinlich auch die schwierigste, wie meistens, weil das letzte Puzzleteil, das noch fehlt, ist halt genau definiert und da weiß man haargenau, was man möchte und auch was man braucht und kann dann weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwelche Kompromisse eingehen. Und wir haben im Endeffekt einen Spieler gesucht, der vorwiegend auf der 4, aber auch auf der 3 agieren kann, was schon einmal extrem schwierig ist, der uns Outside-Shooting gibt, aber auch Spielverständnis, weil unser Vierer doch relativ viel den Ball in der Hand hat und auf dem sogenannten Swing-Spot, also oben auf der zentralen Position, viele Entscheidungen treffen muss. Und da braucht man einen Spieler, der über ein Spielverständnis verfügt, über eine gewisse taktische Grundschule verfügt. Und wenn er dann nebenbei auch noch rebounden, scoren, verteidigen und so weiter können soll, dann spricht man schon von einem relativ kompletten Spieler. Und Osvaldas macht das hervorragend bis jetzt.
Mega weiches Handgelenk. Ja. Muss man, also Der ist schon sehr aufgefallen, weil er kann ja auch zum Korb ziehen, hatte da ein schönes Finish dann auch. Ja. Aber auch so ein bisschen diese litauische Grundschule spürt man da einfach, dass der Körni, du hast immer gesagt, egal, Litauer kannst du wahrscheinlich auf der Straße ansprechen und sagen, wirf einen Dreier, so gefühlt ist er auch so einer.
Ja, der kann auch, der hat immer über 40% gehabt in den letzten Jahren von der Dreierlinie.
Ja, das war uns auch wichtig, weil wir ja schon auch viel über Inside immer wieder gehen, und wenn der Ball in den Post kommt, dann brauchst du auch von draußen entsprechende Schützen, weil sonst ist das Spacing beim Teufel. Also wir brauchen dann schon auf der Position 4 Leute, die werfen können. Haben wir eigentlich auch immer gehabt, wenn du dir die Teams der letzten Jahre anschaust. Wenn der dann zusätzlich auch noch ein guter Passer ist und das Spiel entsprechend versteht, dann hilft das natürlich. Mhm. Und bei Oswaldas oder Ossi, wie wir ihn liebevoll nennen.
Ah, da ist der Spitzname. Wir haben uns schon gedacht, dass ihr nicht Oswaldas nennt.
Nein, da bist du ja wahnsinnig. Also Ossi ist es dann letztendlich geworden.
Na, Ossi, okay.
Und er startet vor allem immer wie die Feuerwehr. Also ist ja im Endeffekt Geschmackssache, ob ich jetzt mit Matt Taibbi oder mit ihm starte. Wir haben da auch ein bisschen herumexperimentiert in der Preseason, sind aber drauf gekommen, dass Ossi immer extrem gut ins Spiel startet. Für Matt es eigentlich keinen Unterschied macht, ob er von der Bank kommt oder beginnt, der ist immer solide. Und daher ist es dann letztendlich diese Line-Up geworden. Aber ich glaube, wir haben da mit beiden Spielern Leute, die ja einen Unterschied machen können und die auf ihre Art und Weise ein Spiel beeinflussen können. Mhm.
Dann habt ihr, also einer der Spieler, der in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen eine Schlüsselposition, eine Schlüsselfigur in deinem Team war ja Nate Linhardt. Jetzt habe ich das Gefühl, mit diesem David Walker hast du dir einen Spieler gesucht, der ihm einfach optisch total ähnlich sieht. Da muss man ja dreimal hingucken und denkt sich, ist das jetzt der Linhardt oder was? Aber nee, das ist David Walker. Also du bist da schon nach dem Optischen gegangen wahrscheinlich, oder?
Nur. Und wenn du dann auf seine Sprungkraft schaust, dann siehst du aber, dass da durchaus ein Unterschied in Sachen Athletik besteht.
Schöne Grüße an Nate.
Ja, liebe Grüße an Nate. Also grundsätzlich habe ich natürlich einen Flügelspieler gesucht, der durchaus mit dem Ball auch was anfangen kann. Bei David ist es so, dass der im College und auch im ersten Profijahr ein extrem kreativer Spieler war. Also das war auch sein Point Forward und hat im College auch mehr Point Guard gespielt als sonst irgendwas. Und wurde in Spanien, wie die meisten ausländischen Spieler in Spanien, wurde klar in eine Rolle gesteckt. Und das hat jetzt nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern so funktioniert auch diese Liga. Das sind eher die Spanier, die Kreierer. Und wenn die etwas Bestimmtes brauchen, dann suchen sie sich ausländische Spieler und geben dem diese Rolle und dann hat der die auszufüllen. Das hat David extrem gut gemacht, hat aber sicherlich seiner Kreativität nicht geholfen in den letzten Jahren. Und mein Sales-Pitch ihm gegenüber war ja auch, also sicherlich nicht das Finanzielle oder dass wir da jetzt groß international spielen oder sonst was, sondern war eigentlich das, ihm zu sagen, schau, ich weiß, dass du ein kreativer Spieler sein kannst. Lass uns gemeinsam versuchen, das wieder aus dir rauszubekommen. Das ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, ist aber nicht weiter überraschend. Also bei Tim Abromaitis hat das damals ein halbes Jahr gedauert, bis der es geschafft hat, dann in eine größere Rolle auch entsprechend zu liefern. Was bei David allerdings der Fall ist, und das ist ein Riesenunterschied zu Nate, ist, dass er defensiv für uns eine unglaubliche Stabilität gibt. Also David macht defensiv kaum Fehler, bessert irrsinnig viel aus. Es ist kein Zufall, dass in allen Spielen, die wir bis jetzt absolviert haben, der Spieler auf seiner Position immer einen schlechten Tag hatte. Das heißt, der gibt uns immense Stabilität. Und auch wenn er offensiv noch nicht so in Erscheinung tritt, wie er im Laufe der Saison noch in Erscheinung treten wird, gibt er unserem Team immense Stabilität. Und das sieht man auch an der Spielzeit. Also ich glaube, er ist nach wie vor der Spieler, der die meisten Minuten abreißt, zumindest über die Preseason-Spiele gesehen. Und das hat einen Grund, weil er für uns am Spielfeld fast unverzichtbar ist. Und jetzt habe ich ja drumherum durchaus Spieler, die den Ball werfen können, auch werfen wollen. Und dann einen Spieler zu haben, der, und die letzte Szene des Spiels ist da ein bisschen symptomatisch dafür, ein Spieler, der 5 Punkte, glaube ich, bis jetzt gemacht hat, dann bis zu dem Zeitpunkt und 1-0 den Ball bekommt, passt den Ball weiter auf den Topscorer, damit der einen Layup macht zum Finish des Spiels. Mhm. Das war die letzte Situation, in dem das sagt alles über David aus. Also dem geht es nicht um die Statistiken, dem geht es nicht darum, da jetzt irgendwas offensiv produzieren zu müssen, sondern der nimmt das, was da ist, manchmal sogar zu wenig. Da muss er aggressiver werden, das werden wir auch hinbekommen. aber er gibt uns immense Stabilität.
Ja. Ja, das sieht ja alles ganz gut aus. Ich glaube, dass Basti Dohert auch von einer sehr guten Teamchemie gesprochen hat, die schon das Team erfasst hat. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Thema, Raoul, und das ist nun mal, das betrifft alle Vereine. Da geht es um die Energie, die man normalerweise bei Heimspielen mitbekommt durch das Publikum, was aufgrund der aktuellen Situation ja nicht möglich ist. Bei euch, bei Bayreuth, hatte ich in den letzten Jahren das Gefühl, dass ihr eine Mannschaft seid, die wirklich extrem von der Energie des Publikums profitieren. Es war wirklich immer oft eine andere Mannschaft daheim als auswärts. Wie hast du nun die Mannschaft darauf vorbereitet, dass die Energie vom Publikum in dieser Saison nur sehr, sehr beschränkt vorhanden sein wird? Also hast du ihr auch ein anderes Mindset mitgegeben für
die Spielzeit? Also ich habe zunächst mal schon beim Rekrutieren darauf geachtet, dass wir Spieler bekommen, die nicht die extrinsische Motivation benötigen, um zu funktionieren.
Wie findet man denn sowas?
Also, naja, es gibt schon Spielertypen, die daheim besser spielen als auswärts. Mhm. Es gibt Spielertypen, die Emotionen brauchen, um wirklich zu funktionieren. Die Tendenz haben, durch ein Spiel zu floaten, nicht vorhanden zu sein und dann, wenn es emotional wird, dann plötzlich da sind. Das sind Spielertypen, die in dieser Saison vermutlich ein Problem haben werden. Und ich habe versucht, im Recruiting darauf, soweit es geht, Rücksicht zu nehmen. Das kann ja nicht der einzige Parameter sein, da gibt es ja noch andere. Aber das war schon ein Faktor. Und dann, also das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann natürlich in der ersten Kontaktaufnahme mit den Spielern, sie darauf vorzubereiten, was uns alle erwarten wird, nämlich genau das. Und der dritte Punkt ist dann im Training auch entsprechend es zu schaffen, eine Energie zu erzeugen, weil letztendlich dann der Unterschied ein geringerer ist zwischen Training und Spiel, als er das früher war. Früher sagen wir, okay, ja, Training ist so, da, klar, Intensität und alles, aber diese Energie und diese Emotionen, die kommen erst im Spiel. Und da ist der Unterschied jetzt geringer. Das heißt, im Endeffekt müssen wir auch schauen, dass wir im Training bereits Energie freisetzen und uns daran gewöhnen, von uns selbst aus Energie freizusetzen, ohne auf Faktoren von außen angewiesen zu sein. Mhm.
Der Auftakt war natürlich jetzt sehr, sehr vielversprechend. Wenn ihr die nächsten beiden Spiele gewinnt, dann steht ihr im Top 4. Momentan ist natürlich alles so ein bisschen wieder mal auf Kante genäht, weil ja, wir wissen alle nicht genau, wie das jetzt mit Alba Berlin weitergeht und Nachholspiele im Pokal oder werden die aus dem Pokalwettbewerb ausgeschlossen? Kein Mensch weiß das. Mhm. Was glaubst du denn jetzt, also die Erwartungshaltung der Fans, okay, das ist immer so ein Ding, aber das bekommt man jetzt nicht direkt so zu spüren, weil die einfach nicht in der Halle sind, aber natürlich werden die sich informieren und werden auch Rückmeldungen geben. Was kannst du denn oder was hast du denn jetzt für eine Idee, was die Mannschaft in dieser Saison so erreichen kann? Also wo siehst du sie im Vergleich zu den Teams, die du vorher trainiert hast? Wie ist das ein reiner Überlebenskampf, um in der Liga zu bleiben oder kann man sich dort schon auf mehr einstellen? Was
glaubst also, du? Also diesen reinen Überlebenskampf mussten wir in meiner Zeit in Bayreuth ja zum Glück nie führen, was den Ligaverbleib anbelangt. Das denke ich auch nicht, dass es dieses Jahr wird. Das ist natürlich ein großer Unterschied zur letzten Saison. Da hatten wir einen sehr schwierigen Start, was aber ganz einfach daran lag, dass unsere Preseason total verkorkst war. Wir verletzte Spieler hatten und eigentlich nie gemeinsam trainieren konnten. Das war dieses Jahr anders. Also wir hatten eigentlich eine relativ problemlose Preseason, haben mit einem Corona-Fall gleich gestartet, sicherheitshalber, um das mal wegzuhaben beim Reinkommen. Aber das hat uns eine Trainingswoche gekostet. Wir haben bewusst früh angefangen, haben jetzt letztendlich 7 Wochen, mit kleineren Wehwehchen, immer ist jemand ausgefallen, aber 7 Wochen das Team trainieren können. Das konnten wir die letzte Saison, also erst, ich glaube, im Dezember oder so, wo wir uns dann ja auch entsprechend entwickeln konnten. Also das ist ein großer Unterschied. Was das eine Spiel jetzt aussagt, ist zunächst einmal, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt der Saison dort sind, wo wir sein wollen, aber auch nicht mehr. Also ich habe den Spielern nach dem Spiel in der Kabine gesagt, letzte Saison hat auch ein Team Bayern München aus dem Pokal gekegelt. Das wurde dann letztendlich zur Enttäuschung der gesamten Saison, nämlich Bonn. Mhm. Also das allein das sagt jetzt noch gar nichts aus. Es ist ein schöner Start, das ist auch wichtig für Selbstvertrauen. Jetzt wird es an uns allen liegen, aus dem Selbstvertrauen keine Selbstüberschätzung werden zu lassen. Wir haben auch jetzt noch nicht viel erreicht. Also du hast es angesprochen, wir brauchen noch 2 Siege, um dann wirklich ins Final Four einzuziehen. Und dementsprechend gilt jetzt auch der gesamte Fokus dem MBC-Spiel am Samstag, und dann, ich glaube, 18 oder 19 Stunden später dem nächsten Spiel gegen ein ausgeruhtes Geilsheim, das eben kein Spiel am Vortag bestreiten muss. Also da haben wir schon noch eine Mammutaufgabe vor uns. Ich habe mir den MBC angeschaut am Wochenende, nämlich vor Ort auch live, und die wirken auch sehr homogen auf mich. Ja. Und das, wir haben ein Preseason-Spiel absolviert, das ging in die Overtime. Da hat der MBC 3 Spieler noch nicht gehabt, die sie jetzt haben. Wir haben ohne Woolridge gespielt. Also das wird ein ganz harter Fight. Und ja, wie gesagt, bis jetzt in der Meisterschaft stehen wir immer noch bei 0 Siegen und im Pokal sind wir auch noch nicht weiter. Also insofern noch nicht viel passiert.
Jetzt hast du im Interview vor dem Spiel gesagt, dass die Liga sich wahrscheinlich schon an den Bayern orientieren werden wird, weil Team neu zusammengestellt, und auch das gerade angesprochen, letztes Jahr sind die raus in der ersten Runde aus dem Pokal, klar, aber gefühlt war es ja schon ein ganz anderes Team. Sie haben, also Trinchiere ist wieder zurück, du kennst ihn ja auch sehr gut. Viele Schlachten, ja. Ich musste erneut wieder an die Schlacht in Bayreuth denken, an Weihnachten, aber diesmal mit besserem Ausgang für euch. Wie siehst du denn generell die beiden Euroleague-Teams jetzt gerade? Magenta Sport zeigt ja auch alle Euroleague-Spiele. Du hast wahrscheinlich auch schon ein bisschen geschaut.
Sehr, sehr lobenswert, ja. Und großartig, weil man wirklich weil man es noch einfacher hat, diese Spiele zu sehen. Also Kompliment an euch hier. Ja, wie sehe ich die beiden? Ja. Also zunächst einmal sehe ich, dass die Euroleague noch nicht die Qualität hat der letzten Jahre. Das, glaube ich, ist, kann man jetzt schon mal sagen. Ob das jetzt an Covid liegt, ob das an der langen Pause liegt, die dazwischen gelegen ist, oder ob das an den nicht vorhandenen Zuschauern liegt, kann ich schwer sagen. Was die zwei deutschen Teams generell anbelangt, Bayern München müsste im Prinzip jetzt 4-0 dastehen, weil sie auch gegen Mailand eigentlich das bessere Team waren für mich. Da haben ein, zwei individuelle Fehler am Ende dann die Partie kippen lassen. Du hilfst halt nicht weg vom besten Werfer in der engen Phase bei plus zwei. Also das waren so Kleinigkeiten am Ende. Aber was bei Bayern München im Gegensatz zu den meisten anderen Euroleague-Teams ist, du hast ein ganz klares Profil der Mannschaft. Du weißt ganz genau, wofür dieses Team steht. Die stehen für Athletik, für Aggressivität, diese Switching-Defense, die ja oft jetzt schon besprochen wurde, bereitet vielen Teams Schwierigkeiten. Und das kombiniert mit der Physis und der Länge, die sie auf den Positionen haben, das macht sie sehr, sehr schwierig zu spielen. Es wird natürlich immer, nachdem das ein Team ist, das viel, viel Physis, viel Energie und Athletik braucht, werden die immer gewissen Schwankungen in der heimischen Meisterschaft ausgesetzt sein, weil du diese Energie halt auch nicht immer bringen kannst. Und bei den meisten, vor allem High-Caliber-Spielern, ist es halt dann oft so, dass die sich emotional auf die Euroleague konzentrieren. Und wenn du in Tel Aviv und dann in Istanbul spielst und fliegst dann in die Metropole Weißenfels und spielst gegen Spieler, von denen du von niemandem noch jemals was gehört hast, dann gehst du dieses Spiel anders an, als wenn plötzlich Fenerbahce vor dir steht. Das ist ganz normal, und damit wird Andrea wahrscheinlich die ganze Saison kämpfen müssen und wird diesen Kampf auch austragen, wie ich ihn kenne. Ja. Aber da glaube ich schon, dass man ein Team sehen wird, zumindest bis zu den Playoffs, ein anderes Team in der Euroleague sehen wird als in der deutschen Liga. Dann beim Playoffs verschiebt sich der Fokus wieder, und dann ist ja auch egal, ob die jetzt als Erster, Zweiter oder Dritter in die Playoffs gehen. Das wird für Bayern München keinen Unterschied machen. Was Alba anbelangt, sieht man eigentlich, glaube ich, recht deutlich, dass die noch nicht ganz ihren Flow gefunden haben. Also obwohl der Kern schon wieder mal beisammen geblieben ist, sind doch wichtige, strategisch wichtige Positionen neu, und die sind noch nicht in Sync, wie sie in ein paar Wochen oder Monaten sein werden. Ich glaube nicht, dass man sich um Alba Sorgen machen muss. Ob die auf Dauer mit der Physis von München zurechtkommen, wird sich zeigen. Aber je besser die zusammengespielt sind und je mehr Flow die haben, umso gefährlicher werden auch die wieder sein.
Raoul, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die interessanten Einsichten in Medi Bayreuth 2020-2021. Du hast noch einen Spieler dabei, der heißt Derek Paden. Und da haben wir noch eine kleine Idee für den Fall, dass der sich mal über Einsatzminuten bei dir beschweren sollte, was du ihm vorspielen kannst.
Können wir langsam mal aufpassen wegen GEMA.
Ich glaube, solche Scherze hat er noch nie gehört in seinem Leben. Also nee,
wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Und dann haben wir abschließend, Raoul, wir müssen natürlich Mini Austria-Schlenker machen wir jetzt noch, weil du hast noch einen Spieler drin, die wundersame Karriere des Philipp Chalapur. Ja. Jetzt ist er bei dir gelandet. Kannst du ganz kurz einordnen, Der war Topscorer dann in Österreich letztes Jahr, glaube ich, nachdem er in der dritten spanischen Liga war.
Genau. Ja, ein bisschen, also diese Laufbahn von Philipp spricht ein bisschen oder spiegelt ein bisschen seine Arbeitseinstellung wider. Also das ist ein extrem harter Arbeiter, der sehr, sehr committed ist und in seiner Karriere eigentlich so eine Heroes of Tomorrow-Geschichte hingelegt hat, obwohl er nicht mehr der jüngste Spieler ist, aber der Schritt für Schritt hat sich dann nach vorne gearbeitet und wird das auch weiter tun, weil er die Einstellung besitzt, die er hat und weil er der Typ ist, der ist. Also der wird sich auch auf dem Level durchsetzen.
Okay, cool. Und um die kleine Austria-Ecke abzuschließen, wir grüßen auch Martin Schiller in Kaunas, der mit 4-0 gestartet ist.
Wahnsinn. Großartig, fantastisch. Also ich sitze jedes Mal nervös vor dem Bildschirm und schaue mir die Kaunas-Spiele an. Habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht nach der Niederlage gegen Leerdkapellis in der litauischen Liga, weil da haben sie nicht gut ausgeschaut. Aber so geht's. Und ja, für Martin top und großartig.
Wunderbar. Dann hoffen wir, dass der Höhenflug anhält, sowohl bei allen österreichischen Akteuren als auch natürlich bei Medi Bayreuth. Lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute fürs nächste Wochenende und vielleicht klappt es ja mit dem Top 4 und wir hoffen, dass es insgesamt mit dem Top 4 klappt. Aber das ist ein anderes Thema. Danke.
Ja, das hoffen wir alle.
Gute Zeit, Raoul.
Vielen Dank.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.
So, jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass der Xandi hier den Rahmen sprengt, denn wir haben jetzt kommt nämlich was ganz Wildes.
Jetzt kommt was ganz Wildes. So, ich übergebe jetzt einfach an dich. Sorry, Claudio. Körni muss jetzt hosten, weil all das, was jetzt kommt, damit habe ich gar nichts zu tun und ich hoffe, es ist trotzdem gut.
Also, für alle Abdis, die mit dem Namen Marc Suhr nichts anfangen können, das werden nicht viele sein. Marc Suhr ist eine deutsche Basketballlegende aus den 90er Jahren.
Aus dem Westen eher, oder? Kann man sagen?
Ja, was heißt aus dem Westen? Also er ist, das hätten wir Raoul noch fragen müssen. Denn Suhr hat ja auch mal für Bayreuth gespielt. Die Sache ist die, Marc Suhr, schwuppdiwupp, also super Spieler gewesen, mittlerweile ein zartes Jährchen jünger als ich persönlich, also die 50 stabil überschritten, hat einen Sohn und der heißt Leon Kratzer. Leon Kratzer, der Neue bei den Telekom Baskets Bonn. Und logischerweise ist das Familientradition, einfach ein sehr guter Basketballer zu werden. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir werden gleich mit Leon Kratzer sprechen, aber vorher mit seinem Vater. Den rufe ich jetzt direkt an. Und dann werden wir den Vater sozusagen im Hintergrund lassen in der Leitung, um Leon dazu zu holen, der nicht weiß, dass sein Vater in der Leitung ist. Ist das verrückt? Hat noch nie jemand gemacht. Also Mal, dass es überhaupt gemacht wird. Aber wir versuchen es mal und quatschen erstmal ein bisschen mit Marc Suhr über die gute alte Zeit und die schöne neue Zeit. Suhr? Da ist er. Michael Körner, grüß dich, Marc.
Hi, na, du?
Du bist bereits auf dem Mischspiel, du bist in der Sendung an meiner Seite, Xandi Dächern. Wir machen das ja immer zu zweit. Wir haben ja gestern schon ein kleines Vorgespräch geführt. Wir wollen natürlich ein bisschen auch von der guten alten Zeit sprechen und von der schönen neuen Zeit. Und dann über Vater und Sohn natürlich reden. Wenn du das vergleichst, deine Zeit in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre, die Center-Position, Basketball in Deutschland in der BBL und siehst jetzt deinen Sohn spielen, gleiche Position, andere Zeit. Was sind so die größten Unterschiede, die dir auffallen?
Ja, also ich habe mit Aufbauspielern zusammengespielt früher, die konnten zum Korb ziehen und wahnsinnig scoren und gute Sachen machen und hatten ein unheimlich gutes Auge für den Big Man und haben nicht 125 Screams am Spieltag gestellt bekommen, um zum Korb zu kommen. Also da war viel im Gange und viel Bewegung, sagen wir so. Und der Vierer, ich hatte immer einen guten Vierer auf meiner Seite. Das macht natürlich das Leben auch leichter. Ne? Wir haben uns gegenseitig Blöcke gestellt, unten, unterhalb und da hattest du unheimlich Möglichkeiten, freizukommen oder auf deine Postposition zu kommen und schnelle Bewegungen machen zu können, weil der andere am Block hängen blieb, dein Gegenspieler. Also das hat sich ein bisschen geändert, würde ich sagen. Und heute werden die Center mehr eingesetzt wie so Baumstämme, die irgendwo Blöcke stellen sollen und die Systemwege laufen sollen und Defensivrebounds holen sollen.
Also und raus aus der Zone.
Spacing. Genau, Genau, das hat sich sehr geändert, muss ich echt sagen. Also ist auch ein bisschen traurig, weil ich bin ja noch so groß geworden. Mein großes Idol war Kareem Abdul-Jabbar mit seinem langen Hakenwurf von einem Bein. Mhm. Und das waren natürlich tolle Zeiten. Oder ein Hakeem Olajuwon oder ein David Robinson. Das war schon toll, diese Leute spielen zu sehen. Ne? Ja. Und
Wir hatten ja sogar eine Zeit lang mal so ein bisschen die Vermutung, das heißt eine Zeit lang, also im Grunde immer noch, dass dieser Smallball-Basketball überhand nimmt und es für Menschen ab 2,08 Meter, sage ich mal einfach, es immer schwieriger werden wird, eine Position beim Basketball zu finden. So absurd und paradox das eigentlich klingt.
Ja, richtig, genau. Also das ist so die Bewegung. Aber man hat gesehen, Houston zum Beispiel in den Playoffs gegen die Lakers, die immer zwei große Herren da spielen haben als Pärchen. LeBron James, die Position muss natürlich noch erfunden werden, die er spielt. Aber sagen wir so, 1 bis 5. Dieses Zusammenspiel, auch wie sie die Zone auseinandergenommen haben, das war so 4-5 Spiel. Und ich muss sagen, mit AD da in der Zone, der hat schon gezeigt, dass er da die ganzen Schüsse ändert. Und weil er ein Scoring-Big-Man ist, dass es da kein Vorbeikommen gibt. Ja. Und ich glaube, Houston hätte Capella nie weggeben sollen. Also das war ein großer Fehler. Ja. Das hat sich da behauptet. Und ich glaube auch Miami, ich fand die Playoffs zwar gut, aber jetzt nicht so spannend, sagen wir so. Mhm. Ich habe schon spannendere Playoff-Finals gesehen.
Das stimmt,
als das, ja, genau. Und ich muss sagen, da hat schon sich bewiesen, dass der Big Man noch sehr viel wert ist. Mhm.
Ne? Ja. Bam Adebayo ist natürlich auch so ein Hybrid dann irgendwie, der also Shooting Big Man ist ja auch so eine neue Kategorie. Angeblich kann er das ja auch.
Ja.
Also den schaue ich schon auch sehr gerne an.
Ja, richtig. Das gebe ich absolut zu. Also der ist, es gab ja immer solche. Ich weiß noch, als Bamberg damit Karl-Heinz gespielt hat, haben ihn ja Karl-Heinz immer genannt. Der war sensationell. Also das gab solche Positionen, die können ganz klar im Center spielen, auch wenn sie jetzt nur 2,8 Meter oder 2,6 Meter sind. Ne? Mhm. Ich streite mich öfters mit meinem Sohn, der sagt, das ist kein Fünfer, das ist kein Vierer. Einer mit 2,6 Meter wäre bei uns kein Center gewesen. Also der hätte das nicht geschafft irgendwie mit seiner Größe, es sei denn, der hatte solche Talente wie Karl-Heinz da. Aber ich muss sagen, der Abayo, der ist schon, Bam ist schon jemand, der da wahnsinnig Athletik mit sich bringt, aber man hat auch gesehen, dass er an seine Grenzen kommt, wenn er da gegen AD spielt. Ne? Also das hat man ganz klar gesehen.
Also man merkt, Marc, da ist auf jeden Fall die Basketball-Expertise nicht nur noch da, sondern sie ist auch auf dem aktuellsten möglichen Stand.
Ja, die Leidenschaft auch vor allem.
Richtig. Und ich meine, ich gucke ja gerne die Classics und wenn ich gesehen habe, so ein Celtics-Lakers-Matchup von früher, das war schon sensationell. Also, das muss man ganz klar sagen. Und derjenige, der sagt, die hätten keinen Basketball gespielt oder keinen schnellen athletischen Basketball, dann tut's mir leid. Also die haben schon toll gezockt.
Jetzt wollen wir trotzdem über deinen Sohn reden, der im Übrigen nicht weiß, dass du gleich in der Leitung bist. Ich hoffe, außer du hast es ihm gestern noch verraten, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht, aber hast du sicherlich nicht gehört.
Ja. Nee, ich habe ganz dicht gehalten, so wie du es mir aufgetragen hast. Und das kann sehr ich gut. ja nicht dann verraten. Nee, das ist ja unmöglich.
Aber wie hast du das dann jetzt vor, Körny? Also du rufst jetzt an, du bringst die Anrufe zusammen und dann...
Dann mag ich
ruhig sein kurz. Und
ja,
dann,
genau. Und dann schauen wir mal, es gibt so 2, 3 Fangfragen, wo man Leon vielleicht ein bisschen mitkriegen kann. Dazu gleich mehr. Einen Satz wollen wir, bevor wir Leon dazu holen, natürlich vom Vater direkt hören. Leon hat ja die letzten Jahre doch im Grunde fast jährlich den Verein gewechselt. Er ist ja noch sehr jung für einen Center, 23. Ja. Wie hast du seine Entwicklung jetzt gesehen in den letzten Jahren? Bist du, ich sag mal in Anführungszeichen, zufrieden damit, wie sich alles entwickelt hat? Oder hast du auch eine Ungeduld festgestellt bei ihm? Wie ist da aus deiner Sicht momentan der Stand?
Ja, also das wissen ja viele nicht. Und das ist, finde ich, ganz wichtig zu wissen, dass er wirklich einen ganz lukrativen Vertrag in Bamberg hatte. Und man muss sich vorstellen, er hat eine fünfstellige Monatssumme netto aufgegeben, um für Peanuts in Frankfurt zu spielen. Also das zeigt auch sehr viel über Leon. Der ist ein sehr unmaterialistischer Junge und er wollte unbedingt spielen. Also das Rennpferd wollte aus der Box sozusagen. Mhm. Und da in Bamberg hatte es wirklich so einen Moment gegeben, wo halt die jungen Spieler nicht aufs Feld kamen. Ich habe ja selbst in Italien gespielt längere Zeit und als die Bosman-Öffnung war und die haben, also wie der Berliner Trainer, der spanische Trainer das zeigt, die haben ein unheimlich gutes Händchen in den südlichen Ligen, ihre eigenen Talente einzubauen in diese Systeme. Und das hat einfach gefehlt. Und in Frankfurt mit Gordy Herbert, da hat das einen tollen Schritt gemacht dann, ne? Dass er dann endlich mal aufs Feld kam und in der ersten Bundesliga sich behaupten durfte. Mhm. Ne? Also ich muss sagen, ich glaube, Leon vom Stile her, wenn er sich noch ein, wenn der Außen, also der Turnaround-Schuss und all diese Freiwürfe und das alles zurechtkommt, dann kann er eine Riesenentwicklung machen, das glaube ich auch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich bin zufrieden oder nicht zufrieden, weil ich mich da raushalte. Er muss seinen Weg finden und er muss es selber schaffen. Ich finde diese Väter immer schlimm, die sich da einmischen und versuchen dann immer dem Jungen sozusagen den Weg aufzuzeigen. Das muss er in der heutigen Zeit selber schaffen. Ne? Ja. Das muss von seiner eigenen Energie kommen.
Dann machen wir das jetzt mal so. Marc hört einfach mit zu und kann sich auch jederzeit einschalten. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und jetzt versuchen wir mal den Sohnemann, der wie gesagt nichts weiß davon, dass der Vater mithört und in der Leitung ist, direkt dazu.
Das Live-Experiment mit Michael Körner.
Ja, heute. Das ist echt ein Live-Experiment, muss ich sagen. Also, aber ich habe die halbe Nacht wachgelegen, weil ich das
einfach. Also du hast dich gar nicht eingekriegt vor Lachen, als du mir von der Idee erzählt hast. Es war wie so ein kleines Kind, hast du dich gefreut.
Ja,
also,
ich habe mich gefreut, das muss ich zugeben.
Ja, aber also, finde ich gut.
Ich hoffe, dass es technisch
Spaß klappt. An der Sache. Mhm. Hoffe ich auch.
Und
ist er jetzt. Servus. Da?
Servus Leon, Michael hier, grüß dich.
Servus, servus.
Wir sind zu zweit, der Xandi ist an meiner Seite.
Servus, Leon.
Servus, servus. Leon. Ja, schön, dass es geklappt hat. Training scheint nicht zu sein heute Vormittag. Das ist eine super Sache. Wie war denn die Reaktion so? Also erstes Spiel, Telekom Baskets Bonn, neuer Verein. Ein Verein, der letztes Jahr Probleme hatte. Jetzt buff, du rein, sofort satt gescored. Wie ist deine persönliche Befindlichkeit momentan?
Ja, ich muss sagen, also fühlt sich natürlich gut an. Ist natürlich sehr schön, glaube ich, so eine eine neue Saison zu starten, so in den Pokal zu starten und glaube, die ganzen Reaktionen auch von den ganzen Fans und alles war ziemlich positiv, auch die Art und Weise, wie wir Basketball gespielt haben, immer nur positives Feedback bekommen, also dass es auch sehr, sehr schöner Basketball war und ja, ich glaube, das ist einfach nur schön, sowas zu hören.
Ja. Also 21 Punkte, muss man sagen, an der Stelle, 10 von 11 aus dem Feld, Effektivitätswert durch die Decke mit was? 28 plus minus 20, also
und dann auch noch gegen Mahal Basic und
Oldenburg. 7 Rebounds und das Ganze gegen Oldenburg, genau. Ja, also genau, kann man richtig. Schon mal machen. Ja. Herzlich willkommen in Bonn.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja, wieder ein neuer Verein, Leon. Wir verfolgen natürlich wie Gesamtbasketball Deutschland schon seit vielen Jahren deine Karriere, weil es war ja immer klar, da ist einer, der hat enormes Potenzial. Das ist jetzt so ein bisschen besser geworden, nochmal in Frankfurt durch die Spielzeit. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen erklären, warum du nach Bonn gegangen bist? Wie haben die dich sozusagen geködert? Mit welchen, ich will nicht sagen Versprechungen, aber mit welchen Aussichten?
ja, ich muss sagen einfach, es war natürlich ein bisschen verrückter Sommer, glaube ich, für jeden Einzigen, der so ein bisschen vertragslos war. Genau, ich glaube, das war nicht einfach für die ganzen Personen. Und ja, ich muss sagen, ich habe dann relativ gute Gespräche mit Bonn gehabt, haben mir einen guten Plan vorgezeigt sozusagen, mir gesagt, was sie machen wollen, wie sie wieder sozusagen in die Spur zurückfinden wollen, dass sie angreifen wollen und dass sie auch.
So, ich muss jetzt einmal kurz wechseln. Jetzt ist der Marc in der Leitung. Du warst kurz weg, oder?
Ja, ich war kurz weg.
Zack, und jetzt muss ich einmal wechseln.
Und
Leon, du bist wieder da. Du warst gerade ganz kurz weg.
Okay.
Jetzt bist du auch wieder da. Alles gut. Also wir haben es mitbekommen, Bonn hat dir die Aussicht, denke ich mal, auch auf Spielzeit gegeben, oder? Dass du da einfach richtig...
Genau, richtig. Also für mich war es sehr wichtig, dass ich einen Verein habe, da, dem ich trotzdem Verantwortung übernehmen darf, wo ich trotzdem sehr viel Spielzeit haben an. Und ja, genau, das war mir ein sehr wichtiger Faktor einfach noch. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt zu irgendeinem Verein gehe, wo ich sage, okay, das ist finanziell vielleicht etwas besser oder etwas schöner, aber wo ich halt genau weiß, okay, ich kann mich nicht zeigen, ich werde vielleicht nicht so viel spielen wie wie in Frankfurt zum Beispiel, oder wo ich halt einfach weiß, dass es auf jeden Fall sehr schwierig wird, mich zu verbessern einfach. Und ja, ich glaube, das ist für junge deutsche Spieler auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man sich regelmäßig zeigen kann, dass man sich regelmäßig auf dem Spielfeld verbessert, durch Spieler hindurch durch Fehler wie zu wachsen kann. Und das war für mich einfach sehr wichtig.
Ja, Basketball Deutschland weiß ja, dass du aus die Basketball-Gene im Blut hast. Dein Vater Marc Suhr war ein sehr, sehr guter Basketballer, auch auf deiner Position in Deutschland und auch international, hat ja auch in Italien gespielt. Was kannst du denn besser als dein Vater?
Was ich besser kann als mein Vater? das ist jetzt schwierig. Ich muss sagen, ich habe letztens erst mal auf YouTube wieder ein Spiel von ihm gesehen. Mhm. Ich glaube, das war Trier gegen Bonn. Und also man muss schon sagen, als ich ihn da gesehen habe, das war schon teilweise echt eine richtige Macht unterm Korb. Mhm. Also es war echt auch beeindruckend, mal zu sehen, wie er so wirklich gespielt hat, wenn er wirklich in Aktion war. Und es ist schwierig zu sagen. Ich muss sagen, ich sehe trotzdem sehr viele Ähnlichkeiten mit ihm.
Aber sagen wir mal so, in der Primetime deines Vaters und du jetzt im 1-gegen-1, wer hätte gewonnen?
Ich glaube, ich muss sagen, das wäre eine enge Geschichte, aber ich muss sagen, als ich das Spiel gesehen habe von meinem Vater, muss ich sagen, da habe ich nochmal meinen Hut von ihm gezogen, weil das war echt eine unglaubliche Leistung. Ich meine, mit dem Körper, mit dem Durchsetzungsvermögen da unten, das war schon unglaublich. Also da habe ich ja beeindruckt zugeschaut auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, das wäre eine enge Geschichte. Aber okay. Ich sag's mal so, ich würde trotzdem gewinnen, ja.
Ich habe so ein bisschen gehofft, dass du das sagst, denn weißt du, wer die ganze Zeit mit zuhört?
Wer denn?
Dein Vater.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, Marc, wer hätte das 1-gegen-1 gewonnen? Du in deiner Prime gegen deinen Sohn. Oh, jetzt habe ich ihn tatsächlich verloren. Das darf nicht euer Ernst sein. Jetzt ist er wieder da. Marc, dein Sohn ist mit in der Leitung. Wir haben ihn gerade gefragt, wer denn das 1-gegen-1 gewinnen würde. Du in deiner Prime gegen ihn heute. Was glaubst du denn, was er geantwortet hat?
Ja, hat er wahrscheinlich gesagt, er würde gewinnen.
Ja, muss er doch sagen. Als Wettkämpfer.
Er hat gesagt, ja, aber es würde sehr, sehr knapp sein. Und er hat... tatsächlich, das kann nicht wahr sein, dass ich das in Anruf immer nicht gemerged habe. Warte mal bitte. Es ist leider hier. So, und jetzt ist es der große Moment. Jetzt könnt ihr euch beide hören.
Papa, hört?
Jawohl. Jawohl.
Ja.
Sehr gut.
Das
also, hat ja gut geklappt. Die Technik hat uns einen kleinen Streich gespielt, weil der Papa doch nicht alles hören konnte, Leon, was du gesagt hast. Aber das Entscheidende war...
Das war vielleicht ganz gut.
Nein, also man muss sagen, dass Leon den Papa sehr, sehr stark gelobt hat für die Art und Weise, wie er früher Basketball gespielt hat, Marc. Die Frage ist, wie hat er geantwortet, als wir ihn gefragt haben, wer würde im 1-gegen-1 gewinnen? Du in deiner Prime oder er heute?
Also er hat ganz klar gesagt, dass er gewinnen würde.
Er hat gesagt, ja, aber es wird wohl sehr, sehr knapp werden. Also man muss tatsächlich sagen, er hat sehr großen Respekt vor dem gehabt, wie du früher gespielt hast. Was würdest du denn sagen, wo sind die Ähnlichkeiten oder wo würdet ihr beide sagen, wo sind so die Ähnlichkeiten im Spiel? Leon, vielleicht mal du als erstes, was sind Dinge, die du dir vielleicht vom Papa auch abgeschaut hast?
Ich glaube, ich würde sagen, ein bisschen diese körperliche Robustheit einfach seine ganze Masse da unten Richtung Korb zu schieben und eine gute Position zu finden und daraus einfach seine Stärken auszuspielen, genau. Mhm. Marc, und auch einfach das Rebounden und sowas, genau.
Ja. Marc, was meinst du? Was sind so die Sachen, wo du dich auch selber ein bisschen wiedererkennst? Ich meine, Vater und Sohn haben ja von Natur aus schon Ähnlichkeiten. Wo siehst du den jungen Marc Suhr bei Leon Grazer?
Also Also bei einem zum Glück nicht. Ich hatte ja einen Spitznamen, als ich in Trier gespielt habe. Und da war mein Spitzname Forrest, von Forrest Gump, weil ich so einen lustigen Laufstil hatte. Und das hat Leon zum Glück nicht. Er hat einen sauberen Laufstil. Also ich muss sagen, nee, er hat die Nase mitbekommen von mir, leider. Mhm. Das hätte ich gerne korrigiert.
Okay.
Aber er springt höher, er hat eigentlich viel mehr Athletik, als ich das damals gehabt habe. Und ich denke, er hatte schon mehr Antworten parat, als ich da als Planierraube da unten getätigt habe.
Das heißt, du bist auch sehr zuversichtlich, was seine weitere Karriere angeht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er hatte auch einen guten Kopf dran und ein großes Herz. Und das ist entscheidend. Also ich glaube, auch wenn Leon in der NBA spielen würde oder in Europa League Teams, das wäre nie jemand, der den Kopf verliert und die Erdung zum Boden verliert. Und das ist voller.
Leon, gibt es diese Ziele? Euroleague Team? Oder denkst du dir ganz einfach, von Saison zu Saison besser werden und dann wird sich alles fügen?
Nee, also ich würde schon sagen, dass die Euroleague auf jeden Fall mein Ziel ist. Ich glaube, das habe ich auch in vielen Interviews schon gesagt gehabt. Und ja, ich meine, das ist, glaube ich, für jeden Basketballspieler auch in Europa immer so ein Ziel. Deswegen, ja, auf jeden Fall.
Mhm. War der Papa denn so in der Jugend so eine Soccer-Mom, also der am Rand gestand und reingerufen hat, mach dies, mach das, oder hat er dich in Ruhe gelassen?
Nein, das überhaupt nicht. Der hat mich schön in Ruhe gelassen, auch am Anfang, als ich ja mit Fußball angefangen habe und sowas. Also Papa hat immer gesagt, treff deine Entscheidungen, mach dein Ding, worauf du Lust hast. Und ja, also ich meine, als ich dann angefangen habe, Basketball zu spielen, hat er mir natürlich schon immer mal hier und da Tipps gegeben, aber sonst hat er gesagt, mach deine Sachen, das sind deine Entscheidungen, die du triffst, genau.
Ja, und das scheint sich auch auszubezahlen. Welche Hoffnungen hast du denn jetzt für die neue Saison? Also direkt als Topscorer, da war irgendwie zu lesen, hat dein Papa mir im Vorgespräch verraten, dass du relativ zügig den Vereinsrekord, also den Rekord deines Vaters in Bonn brechen willst an Punkten. Und das ist direkt im ersten Spiel gelungen. Also so ein bisschen Rivalität scheint ja doch da zu sein.
Ich glaube, hier und da ab und zu mal so ein paar Sticheleien sind dabei, genau, aber...
Was war denn der Rekord von Marc für Bonn?
Für Bonn.
Ich glaube 16 wurde mir gesagt, genau.
Ah ja, okay.
Aber man muss dazu auch sagen, dass Papa die auch mit zwei kaputten Füßen gemacht hat. Also ich glaube, zu der Zeit war es so ein bisschen, ja, ging es schon los mit seinen Füßen und ja, zu dem Zeit 16 Punkte aufzulegen, das ist schon nicht schlecht, ja.
Ja. Wann war denn, Marc? Wann war denn spielerisch?
Der Amerikaner sagt ja, Entschuldigung sind die Nasen, jeder hat eine. Also das soll nicht die Entschuldigung sein, aber das war meine letzte Saison, die ich wirklich voll gespielt habe. Deswegen. Da war ich schon im Ausklang sozusagen.
Und was war deine beste Saison im Nachhinein, wenn du mal zurückblickst?
Leon oder?
Nee, deine.
Deine, ja, okay, meine. Das würde ich sagen, also unter Jordan Beck mit Trier, als wir den Pokal gewonnen haben. Mhm. Und als wir dann, ich meine, ich habe immer das Glück gehabt, in guten Teams zu spielen, auch in Bayreuth damals. Wir haben immer die Playoffs geschafft und immer uns positioniert in den Playoffs, hatten auch ein paar Mal das Glück dann, also in der zweiten Runde Playoffs sind wir immer auf Berlin oder Leverkusen gestoßen, die damals sehr dominierend waren vom Budget und von den Spielern her. Aber wir konnten sie immer ärgern oder mal ein Spiel abholen und ihnen ein Spiel klauen. Und ja, wir sind immer so ins Halbfinale vorgestoßen. Und ich muss sagen, in Trier war so die beste meiner Zeiten.
Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen so, wenn man sich das erste Spiel anschaut, Leon, als könnte das jetzt deine bis dahin beste Saison werden mit den Telekom Baskets Bonn. Das wird man dort gerne hören. Wie ist momentan so die Erwartungshaltung nach diesem doch, also das hast du ja nicht mitbekommen das letzte Jahr bei den Bonnern, das war ja grauenvoll, aber gibt es so eine Art Erwartungshaltung, wo du merkst, okay, die wollen doch wieder hier dahin, wo sie mal hergekommen sind, also zumindest in die Richtung der Playoffs gehen?
Ja, also das auf jeden Fall, das merkt man auf jeden Fall in Bonn. Man merkt auch, dass das letzte Jahr noch ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, Bonn ist ein gut organisierter Verein, der in die Playoffs gehört, der eine große Historie hat und deswegen ja, ich glaube, der ganze Verein zieht auch einfach daran. Die wollen wir da oben hin, wo sie hingehören. Und das merkt man einfach auch im ganzen Umfeld. Und ja, auch die Fans, die man ab und zu mal trifft. Genau.
Also, gute Nachricht für die Fans im Rheinland. Es kommen, so wie es aussieht, bessere Zeiten, auch dank Leon Kratzer. Ich danke euch beiden ganz herzlich für eure Zeit.
Dankeschön.
Eine schöne Vater-Sohn-Geschichte in der BBL. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Marc wird weiter sehr viel NBA schauen, so wie ich das vorhin rausgehört habe. Aber
oder Euroleague.
Auch, oder Euroleague. Ganz spannend.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, so soll es sein. Danke euch beiden, gute Zeit und schön, dass das so gut funktioniert hat, dass Vater und Sohn ja so eng immer noch sind und vor allen Dingen im Job, wenn man so will, da eine kleine Tradition fortsetzen. So soll es sein.
Ich wollte nur noch einen Zusatz geben. Also ja. Das muss ich sagen, das, was Leon gesagt hat. Also Leon, Bonn ist wie eine große Familie, als ich da gespielt habe. Und es sind auch viele Leute noch dort, die jetzt vor 20 Jahren da schon waren. Und wir hatten damals das Glück, da war ja Ron Sommer der Telekom-Chef und sein Sohn hat uns die Flaschen und die Handtücher gereicht. Also so weit ging das runter, die Leiter. Also es ist ein toller Verein und ich wünsche Leon da sehr, sehr viel Erfolg und dass er die Mannschaft weiterbringt. Genau.
Ja,
das, danke, Papa. Dankeschön.
Ja, das wird hoffentlich passieren. Die Telekom ist ja bekannt dafür, im Basketball sich doch in der einen oder anderen Hinsicht zu engagieren. Gut, danke euch beiden.
Was mit dem anderen wirklich gar nichts zu tun hat, bevor da jetzt Missverständnisse aufkommen. Sehr geehrter Herr Körner, das, ja, nun, das in Zusammenhang bringen, das ist
nein, das bringe ich nicht hin. Nein, das ist, ist so, wie es ist. Ja. Danke euch beiden, gute Zeit und bleibt gesund.
Dankeschön, gleichfalls. Alles klar.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
So, das waren Leon Kratzer und sein Vater Marc Suhr. Das hat technisch alles super geklappt. Körni hat das wirklich möglich gemacht. Wirklich gut. Wirklich gut. Grüße jetzt an unseren Audio-Engineer Alex, der Gott sei Dank wieder in der Leitung ist. Ja. Gott sei Dank alles gehört hat. Und deswegen macht es Sinn, Alex, wenn du auch zuhörst, wenn wir hier Dinge versuchen. Ja, okay. Das war jetzt der Einstieg. Körni, hast du in letzter Zeit ein Comedy-Special auch gesehen?
Ich habe ein Comedy-Special gesehen, ja. Mhm. Aber was voller Anspielungen war, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. So.
Nee, was machen wir jetzt noch? Es gab eine Umfrage, ja, wir haben letzte Woche thematisiert, dass wir, also wir wussten, wir waren uns da auch nicht sicher und manche unserer Folgen sind eskaliert, was die Dauer betroffen hat. Dann haben wir gesagt, wir machen vielleicht eine Twitter-Umfrage. Das hat sich dann aber so gestaltet, dass Leute wirklich per Kommentar reagiert haben und gesagt haben, nee, passt schon, macht die Folgen so lange ihr wollt. So ungefähr, das war eigentlich so der Konsensus,
kann ja, man das sagen? Ja, es gab einige, die geschrieben haben, dass es also per Mail...
du hast das Mailfach ja wirklich im Griff.
Ja, ich habe das Mailfach im Griff. Mhm. Ich glaube, zwei haben geschrieben, dass es ihnen zu lang ist.
Ja.
Also...
Aber viele auf Twitter per Kommentar, danke dafür an @abteilungbw auf Twitter, folgt uns da.
Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich die ideale Länge, wenn ich mir das so überlege.
Ja, wir müssen ja ein bisschen was rausschneiden. also wir müssen ja nicht jede Woche 2 Stunden machen, das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Wir können ja ein bisschen nach vorne schauen, was sind die nächsten Spiele. Und an der Stelle sei auch nochmal, weil wir gerade... Eigenwerbung gemacht haben für unseren Twitter-Account, auch wieder eine Rezension dalassen im Podcast iTunes Store. Das hilft uns und uns auch da folgen. Ich habe gehört, dass die Podcast-Rankings von Apple auch anhand der neuen Fans entstehen. Also da geht es gar nicht um Aufrufe, sondern je mehr einem folgen und je mehr neue Fans du dazu bekommen hast, innerhalb eines Rhythmus. Also ganz komisch.
Okay.
Jedenfalls schön 5 Sterne da lassen, das ist toll, das hilft uns. Das Körni liest sich das alles durch. Mhm. Das ist noch ein Postfach, Körni.
Ja, wie geht's weiter?
EuroLeague. Was ist das nächste Spiel, das du kommentierst?
FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus am Freitag, den 23. Oktober um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung bei Magenta Sport.
Wow.
Mhm. Das Alba-Spiel ist ja terminiert für den 22. Oktober. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht stattfindet.
Gegen Baskonia wäre das Heimspiel.
Gegen Rokaski Dreitis, das wäre natürlich schon schick gewesen. Muss man.
Noch ist es nicht abgesagt.
Es kann auch stattfinden, aber jetzt Stand 20.10. Dienstag mein persönliches Gefühl sagt, es wird nicht stattfinden, aber wir müssen auf die Entscheidungen warten. Genau. Und dann am Wochenende ist wieder Pokalwochenende.
Vorher schon am Mittwoch, Körni, du vergisst immer unsere Freunde aus Ulm, die spielen in Podgorica.
Genau. Das im wird auch Eurocup. Ganz interessant, weil Podgorica soll auch nicht gerade einfach sein, was die Corona-Situation angeht, aber Daumen drücken, dass das funktioniert. Und am Wochenende ist dann wieder der Magenta Sport BBL-Pokal. Wir haben es ja gerade schon bei Raul gehört, da sind dann oft auch zwei Spiele hintereinander für die Teams innerhalb von kurzer Zeit. So wie der erste Spieltag sich gestaltet hat, verspricht das einiges an Spannung zu geben in den unterschiedlichen Spielorten. Auch da natürlich ja. Entnehmen Sie bitte die aktuelle Situation rund um Alba Berlin der Tagespresse.
Sehr schön, eigentlich mal gehört. Aber ich musste auch gerade dran denken, als du begonnen hast. Wer sich Martin Schiller und Chalgiris Kaunas anschauen will, die spielen am Donnerstag ab 18:45 gegen Valencia. Und dann, was haben wir noch? Panathinaikos gegen Fenerbahce. Ja, auch okay, gell?
Ja, also im Grunde, ich habe ja sehr, sehr viel geschaut von den ersten Spieltagen. Mir haben auch einige Auftritte von Roter Stern Belgrad ganz gut gefallen. Auch wie ZSKA bei Fenerbahce gewonnen hat, war interessant.
Roter Stern Belgrad auch mit BBL-Gesicht Sascha Obradovic natürlich.
Ja. Also ganz spannende Sache. Und Maccabi Tel Aviv hat schon nachverpflichtet, wie ich gehört habe.
Ja.
Da soll angeblich Amari Stoudemire hinkommen.
Ach, wieder mal, der ewige Stoudemire in Tel Aviv.
Also sie haben sich entschieden, wieder, also ist noch nicht sicher, aber es ist wohl ganz stark im Gespräch. Ja, man muss schauen, wie das Corona-bedingt alles weitergeht. Bei Brescia hat sich übrigens ein Spieler zum zweiten Mal infiziert. Ne?
Ja, ich habe es auch gelesen.
Tyler Kalinowski.
Also Amari Stoudemire war natürlich bei Hapoel Jerusalem und da war er ja wohl auch Anteilseigner. So
ja, ja genau, der ist ja schon da längere Zeit. In Israel.
Lieblingsspieler aktiv. Von wem, lieber Körni, aus unserer Redaktion?
Amari Stoudemire?
Ja.
Wahrscheinlich von Oxy, oder?
Nein. Also bitte, Oxy ist Philly Hardcore, Diehard 76ers-Fan. Warum sollte er dann Stoudemire-Fan sein?
Von Manu?
Genau.
Ah, Shoutout.
Und Shoutout, und wann hat Manu Geburtstag?
Jesus Maria.
Morgen. Also, wow. Ganz liebe Grüße.
Echt?
Ja, wir schenken dir Amari Stoudemire in der Euroleague. Ja, der hat morgen Geburtstag.
Manu hat morgen Geburtstag. Das hätte ich jetzt gar nicht in meinem Kalender gehabt. Aber ist natürlich notiert, Manu.
Ja, sagt er, während seine Nase größer und größer
wird. Wir haben auch ein Lied extra für dich aufgenommen. So, das soll es dann aber auch ein Quatsch gewesen sein für heute. Wenn Xandi nichts mehr hat.
Dann machen wir heute eine kurze Folge, ein kurzer Dienstag.
Kurzer Dienstag. Wir müssen eh noch schauen, wo wir was rausschneiden. Das war ein technisches Desaster. Zum Glück hat es keiner mitbekommen.
Das war wirklich ein absolutes Highlight, ja. Danke nochmal an Leon Kratzer und Vater Marc Suhr.
Gute Zeit.
Da muss ich mal an Marc Suhrer auch denken.
Kennst an Marc Suhrer, an den Rennfahrer?
Mhm.
Da habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Aha.
Nee. Aber weißt du, woran ich denken muss, wenn ich den Namen Derek Paden höre?
Gottes Willen. Ja, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt.
Mach Aloha und dann Paris, Athen auf Wiedersehen bis nächsten Dienstag. Dann hoffen wir, dass sich alles in jeder Hinsicht entspannter darstellt. Unsere technischen Verbindungen und alle virulenten Geschichten rund um BBL und Euroleague. Bis dahin.
Virulenten Geschichten.
Ja. Kann man das so sagen?
Ja, du schon.
Man darf alles. Bis dahin, gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.